Stadt, Land, Dorf. Ein Podcast der Bundjugend Schleswig-Holstein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Stadt, Land, Dorf. Wie ihr in der letzten Folge gehört habt, ist Mobilität oft eine Herausforderung im ländlichen Raum, sodass viele Menschen auf ein oder sogar zwei eigene Autos zurückgreifen. Eine Initiative möchte dies allerdings ändern. Das Dörbsmobil, ein Carsharing-Angebot im ländlichen Raum in SH. Zu Gast ist heute Max Halbwachs, der Koordinator des Projektes. Bevor wir aber tief ins Thema einsteigen, erst einmal die Frage an dich. Wer bist du, wo kommst du her und wie ist deine Beziehung zum ländlichen Raum?
Ja, moin. Freut mich erstmal, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt und euch für das Dörbsmobil interessiert. Ich selbst bin auch aufgewachsen im ländlichen Raum, kenne mich deshalb ein bisschen aus da, auch wenn es im Lipperland war, in NRW, an der Grenze zu Niedersachsen. Wir haben nur eine Autobahnauffahrt im ganzen Landkreis, zwei Bahnhöfe, mit denen man nach Bielefeld kommt. Also mit dem Thema Mobilität auf dem ländlichen Raum habe ich schon in der Jugend leidliche Erfahrungen gemacht. Dann habe ich in mehreren kleineren Städten studiert, unter 100.000 Einwohnern jeweils, nachhaltige Entwicklung. Und bin jetzt in Kiel gelandet, der mit Abstand größten Stadt, in der ich hier gelebt habe. Bin dem ländlichen Raum aber insofern weiter treu, als dass ich jetzt für die Akademie für die ländlichen Räume arbeite, die in Flintbek, ein Vorort von Kiel, hier sitzt. Und dort das Projekt Dörbsmobil betreue, über das wir uns heute unterhalten wollen.
Super. Und wie sieht deine Mobilität im Alltag so aus? Bist du eher Team Auto, Team Fahrrad?
Also ich habe noch nie ein Auto besessen und ein Fahrrad auch schon sehr lange nicht mehr. Tatsächlich gehe ich in Kiel meistens zu Fuß oder fahre mit dem Bus. Das funktioniert ganz gut bisher für mich. Vielleicht schaffe ich mir auch noch mal ein Fahrrad an, wenn mir das zu viel wird. Wenn ich zur Arbeit fahre nach Flintbek, dann nehme ich in der Regel auch den Bus. Und wenn es mal Außentermine gibt, dann sind wir mit der Akademie für die ländlichen Räume auch Mitglied beim Stadtauto Carsharing hier in Kiel. Das heißt, da können wir uns dann Autos ausleihen und schauen natürlich, dass die dann elektrisch sind nach Möglichkeit.
Das Thema Carsharing ist dir also wohl bekannt. Genau. Würdest du dein Mobilitätsverhalten als nachhaltig beschreiben? Beziehungsweise, wie sieht nachhaltige Mobilität für dich eigentlich so aus?
Für mich ist nachhaltige Mobilität eigentlich eine Mobilität, die möglichst wenig oder keine Probleme für Mensch und Natur verursacht und das auf einer globalen Ebene. Das heißt, weder hier noch anderswo und weder heute noch morgen. Aktuell haben wir natürlich ein System hier in Deutschland, das auf fossilen Brennstoffen, Individualverkehr basiert, wo wir massive Flächenversiegelung haben, wo Reifenabrieb eine riesen Mikroplastikquelle ist, wo Ressourcen verballert werden ohne Ende und wo auch viele Gruppen marginalisiert sind. RentnerInnen zum Beispiel können ganz schlecht mit dem Auto irgendwo hinfahren, wenn sie zu alt dafür sind, junge Leute ebenso wenig. Das ist gerade auf dem Land ein Problem und gerade zu diesen Zeiten auch für die finanziell angeschlagenen Gruppen. Und deshalb suchen wir natürlich Lösungen, wie sie sich das ändern kann. Und das Dörbsmobil ist dann eine davon, dass wir neue Technologien nutzen, aber auch neue Gewohnheiten etablieren in der Bevölkerung und neue Strukturen und Infrastrukturen schaffen. Und was mein persönliches Mobilitätsverhalten angeht, da ich möglichst emissionsfrei unterwegs bin und versuche, so wenig wie möglich die Autos zu nutzen für mich selber, denke ich, dass das recht nachhaltig ist.
Du meintest ja gerade schon, dass das Dörbsmobil quasi ein Schritt auf dem Weg zur Lösung ist, zur nachhaltigen Mobilität. Was genau ist das Dörbsmobil?
Das Dörbsmobil ist eine Idee, wo Leute auf dem Land sich ehrenamtlich engagieren, um sich ein Elektroauto zu teilen. Das heißt, die entscheiden sich einfach, statt dass wir jetzt unseren eigenen Wagen benutzen oder unseren eigenen Zweitwagen vor allem, teilen wir uns als Verein meistens, aber auch in anderen Organisationsformen ein Elektroauto, weil dadurch reduzieren wir dann massiv die Nutzung fossiler Brennstoffe und die Anzahl der Autos auf den Straßen. Wir schaffen aber auch Mobilitätsangebote für Menschen, die sich zum Beispiel kein eigenes Auto leisten können. Junge, die gerade ihren Führerschein gemacht haben, RentnerInnen, die vielleicht gar nicht mehr so viel Auto fahren müssen, für die sich das nicht lohnt, oder Leute, die einfach in einer schwierigen finanziellen Lage sind. Und wir schaffen natürlich auch ein soziales Miteinander im Dorf. Die Leute organisieren was zusammen, gehen dadurch viele Challenges natürlich auch dabei und kommen sich dabei näher und es gründen sich Freundschaften aus dem Dörbsmobil.
Das klingt total schön, aber wie muss ich mir das vorstellen? Da steht jetzt einfach irgendwo im Dorf an irgendeiner Steckdose ein E-Auto?
Nach Möglichkeit sucht man sich natürlich einen guten Standort dafür aus. Das ist ganz wichtig, damit das Projekt auch angenommen wird. Und letztendlich ist es aber genau so. Man hat also einen Ort, der für alle gut erreichbar ist, wo man nach Möglichkeit eine Ladesäule hat oder eine Wallbox zumindest, um das Auto aufladen zu können. Manche haben auch ein Carport mit Solaranlage auf dem Dach. Und Fahrradständer sind immer ganz gut vor Ort, damit man das auch gut erreichen kann, diese Station. Die ist ja dann nicht direkt bei einem vor der Haustür. Das ist auch für viele eine Umgewöhnung. Aber letztendlich entscheiden die Vereine selber oft im Zusammenspiel mit der Gemeinde, wo stellen sie dieses Auto, diese Ladeinfrastruktur hin, und dann ist es ganz einfach. Die meisten haben eine Buchungs-App von uns zur Verfügung gestellt, wo sie dann das Auto online buchen können und einfach mit der App zum Auto gehen, in der App das Auto öffnen und dann losfahren können.
Das heißt, ich kann zu Hause sitzen im Dorf, auf mein Handy gucken und sagen, okay, ich möchte eigentlich ganz gerne in einer halben Stunde in die nächste Stadt fahren, buche mir das Auto, lauf los und kann einsteigen, wenn es denn verfügbar ist.
Genau, wenn es verfügbar ist, da muss man natürlich etwas mehr planen, als wenn man sein eigenes Auto besitzt. Aber in der Regel ist es ganz gut machbar für die Leute vor Ort. Und da man sich auf dem Dorf ja auch kennt, kann man oft dann auch versuchen, zusammenzufahren. Zum Beispiel, wenn jemand in den nächstgrößeren Ort zum Einkaufen fährt, dann gibt es da auch Fahrgemeinschaften beim Dolbsmobil.
Wie viele Autos sind das so pro Station?
In der Regel haben wir eins pro Ort. Es gibt die größeren Dolbsmobilvereine, wo es auch zwei gibt. Und einige Vereine, die die Ambition haben, noch zu wachsen. Das Ganze ist ja noch relativ jung vielerorts.
Relativ jung heißt was? Wie lange gibt es das Dolbsmobil schon?
Das erste Dolbsmobil wurde 2016 gegründet in einem Ort namens Klicksbüll in Nordfriesland. Das sind ungefähr 1000 Einwohner dort. Und da gab es einige sehr engagierte Leute, allen voran der ehrenamtliche Bürgermeister Werner Schweitzer, die sich überlegt haben, wie sie denn die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN umsetzen können in ihrem Ort. Und dazu gehörte dann das Dolbsmobil als eine Idee. Und das ging dann ganz schnell, wirklich innerhalb von 3 Monaten hat man sich das Auto angeschafft und hat sich ein erstes Buchungssystem überlegt und ist dann losgefahren. Und das hat meine Arbeitgeberin, die Akademie für die ländlichen Räume, ein kleiner Verein, der sich um die ländlichen Räume Schleswig-Holsteins kümmert, mitbekommen und fand das total toll und hat deshalb im Zusammenspiel mit einem Wissenschaftsinstitut aus Berlin einen Leitfaden entwickelt, wie man denn so ein Projekt hochzieht. Und der wurde uns dann wirklich aus den Händen gerissen und deshalb hat man sich entschieden, Fördermittel einzuwerben. Heute kommen die von der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz, der EKSH, dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium aus Schleswig-Holstein. Damit wurde dann meine Stelle als Projektkoordinator aufgebaut. Die habe ich jetzt übernommen vor einiger Zeit. Und mein Vorgänger hat dann diese App, von der ich eben sprach, organisiert, hat ein Netzwerk aufgebaut, dass diese Dolbsmobile, die dann überall in Schleswig-Holstein aus dem Boden geschossen sind, sich austauschen können untereinander und dass auch neue Dolbsmobile nicht von null anfangen müssen, sondern beraten werden.
Das heißt, im Endeffekt hatte der Bürgermeister von Klicksbüll eine Idee und die war dermaßen gut, dass daraus dann ein landesweites Projekt wurde.
Das kann man so sagen, ja.
Richtig gut. Also das klingt auf jeden Fall beeindruckend. Aber hattet ihr damit gleich Erfolg oder musstet ihr erst so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten?
Überzeugungsarbeit gehört in jedem der Orte, in denen wir ein Dolbsmobil haben, immer zu den wichtigsten Aufgaben der Leute vor Ort. Weil die Leute sind skeptisch, weil sie ihre alten Gewohnheiten aufgeben, wenn sie mit dem Carsharing anfangen. Und das ist auch ganz normal. Das heißt, die Vereine machen viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Werbung in ihrem Dorf und machen immer eine Flasche Sekt auf, wenn sie einen neuen Nutzer, eine neue Nutzerin gewonnen haben. Es hilft dann natürlich, dass diese Leute vor Ort wirklich mit Feuer bei der Sache sind und sich ehrenamtlich engagieren und den Leuten zeigen und vorleben, dass das auch funktioniert, wenn man bei so einem Projekt mitmacht. Wenn man einfach so ein Auto als Fremdkörper in ein Dorf stellt, ohne dass sich jemand dafür einsetzt, dann ist es in der Regel keine gute Idee und wird nicht angenommen. Deshalb ist der ehrenamtliche Ansatz hier ganz entscheidend in meinen Augen.
Das heißt, dass die Menschen in ihrem eigenen Dorf Werbung machen bei FreundInnen, auf dem Feuerwehrfest, wo auch immer. Und dadurch klappt das eigentlich ganz gut, dass das angenommen wird.
Genau, gerade sowas, wie du sagst, das Feuerwehrfest ist bei vielen Dolbsmobilen eine beliebte Idee, dass man sich Feuerwehrschützenfeste und Ähnliches mit hinstellt und mal einfach eine Freifahrt anbietet, eine Testfahrt. Mhm. Und dann merken viele Leute, so ein Elektroauto, damit komme ich ja besser klar, als ich gedacht hätte. Und melden sich schon mal in den Verein an und bezahlen schon mal den Mitgliedsbeitrag, der dann dazu hilft, dass das Projekt finanziell tragbar ist. Und selbst wenn die dann nicht jede Woche zum regelmäßigen NutzerInnen fürs Dolbsmobil werden, ist dadurch schon viel gewonnen.
Was kostet das?
Das können sich die Vereine selber aussuchen und auch das finde ich ganz wichtig, dass man sich den sozialen Strukturen im Ort dort anpasst und den eigenen finanziellen Möglichkeiten als Verein. Andere haben zum Beispiel mehr Sponsoren als andere. Andere wiederum kriegen ihren Strom geschenkt von Bürgerwindparks vor Ort. Und da muss man halt als Verein schauen, was man für Tarife setzen kann. In der Regel sind das zwischen 2,50 Euro und 6 Euro die Stunde für Dolbsmobil plus einen Mitgliedsbeitrag von etwa 5 Euro im Monat. Dann gibt es bei vielen Vereinen sowas wie Nachttarife oder Ganztagestarife, die dann ein bisschen günstiger sind. Einige haben mehr billigere Tarife für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel oder Sozialtarife für Leute, die finanziell angeschlagen sind. Das können die Vereine sich selber überlegen und das trägt in meinen Augen doch dazu bei, dass vor Ort dieses Projekt besser angenommen wird.
Das heißt quasi, die Vereine kennen ihr Dorf dementsprechend am besten und können entscheiden, okay, so und so viel Euro gehe ich mal davon aus, dass sich das ein relevanter Teil meines Dorfes leisten kann und ich möchte irgendwie Rabatte für Ehrenamtler und können das quasi dann eben auf ihr Dorf anpassen, so ein Dolbsmobil.
Genau. Was man dazu sagen kann, ist, dass es in der Regel immer, ganz unabhängig davon, wie viel es jetzt genau kostet, billiger ist, vor allem als ein eigener Zweitwagen, weil man halt sich die Versicherung spart und solche Geschichten und die Tankladungen. Deshalb ist es finanziell, wenn man den Leuten das mal vorrechnet, häufig lukrativer, als man denkt, für so eine Privatperson aufs Dörfsmobil umzusteigen.
Wer fährt das Ding in die Werkstatt?
Das sind die Vereine selber. Die Vereine putzen auch das Auto und kümmern sich um alles, was dazugehört. Reifenwechsel, Versicherung, TÜV. Da ist wirklich viel ehrenamtliches Engagement dahinter und das ist wirklich auch beeindruckend, finde ich.
Habt ihr Schwierigkeiten, Ehrenamtler zu finden oder läuft es eigentlich, wenn es mal läuft, von selber?
Es gibt sehr viel Interesse daran, dass Leute daran mitwirken. Und na klar, einige Vereine haben dann auch mal Leute, die wieder aufhören, weil es einfach zu viel wird. Dafür kommen aber auch neue dazu. Und die allermeisten Vereine, mit denen ich in Kontakt stehe, die haben kein Problem.
Das ist schon mal gut zu hören. Wie viele Vereine habt ihr so? Wie viele Dörfer nutzen euer Angebot?
Es gibt jetzt 36 Dörfsmobile. Davon sind noch nicht alle aktiv. Einige sind noch in Planung. Wir haben 29 aktive und hoffen, dass dieses Jahr noch 2-3 Stück mehr an den Start gehen, spätestens Anfang nächsten Jahres.
Wie lange dauert das so, wenn ich jetzt Bürgermeisterin wäre und sage, hey, ich hätte gern so ein Dörfsmobil, wie lange dauert das?
Erstmal ist es mir wichtig zu sagen, dass du gar nicht Bürgermeisterin sein musst, um sowas zu starten, sondern jeder und jede kann sich entscheiden, in einer kleineren Gruppe von Menschen nach Möglichkeit, wir finden es toll, wenn es ein Dörfsmobil bei uns im Ort gäbe. Dann kannst du einen Verein gründen, du kannst zur Gemeinde gehen und die Gemeinde überzeugen, das zu übernehmen oder dich vielleicht an einen bestehenden Bürgerwindpark anschließen und beginnen damit zu planen. Das läuft in der Regel so, dass man sich erstmal unseren Leitfaden runterlädt oder sich zuschicken lässt von mir, dass man in erste Beratungsgespräche geht und sich ein Team sucht, diesen Verein gründet. Und erst danach macht man sich Gedanken darüber, wie finanziere ich so ein Dörfsmobil, was brauche ich für eine Versicherung, wo kriege ich das Auto her, was habe ich für Ladeinfrastruktur im Ort schon, die ich vielleicht nutzen kann oder muss ich das auch noch aufbauen. Das sind dann Fragen, die je nachdem, was man schon vor Ort für Strukturen hat und wen man alles erst noch überzeugen muss, dann ist es schon gut, wenn man die Gemeinde an Bord hat oder die einem zumindest nicht im Wege steht. Dann dauert das zwischen einem halben und 2 Jahren. Jetzt kam natürlich Corona dazu, was die Planung bei vielen Vereinen leider wirklich zurückgeworfen hat, weil die dann auch nicht mitten in der Pandemie starten wollten, damit ein Sharing-Angebot zu machen. Aber das nimmt jetzt langsam wieder Fahrt auf und wir hoffen, dass auch durch die aktuelle Weltlage noch mehr Leute zu einer fossilfreien Mobilität getrieben werden. Und ich kriege in der Woche so 3 bis 4 Anfragen, würde ich sagen, von Leuten, nicht nur aus Schleswig-Holstein, aber vor allem von hier oben, die interessiert sind und sich vorstellen können, sowas in ihrem Dorf aufzubauen.
Das klingt doch schon mal gut. Das heißt, ich muss nicht Bürgermeisterin sein, ich hätte Interesse, habe irgendwie noch ein paar FreundInnen, die das auch cool finden und dann schreibe ich dir eine Mail und damit beginnt der Prozess, beziehungsweise dann kriege ich einen Leitfaden und dann kann ich entscheiden, okay, klappt das wirklich? Und dann geht es quasi los.
Genau. Was noch wichtig ist, ist, dass ihr dann natürlich, sobald das ernst wird, sobald ihr euch entscheidet, wir gründen jetzt einen Verein oder wollen auf irgendeine Art und Weise das wirklich durchziehen, dass ihr dann in unser Netzwerk eingebunden werdet. Das heißt, wir haben 5 Dörfsmobil-Botschafter aktuell, die schon mal so einen Verein aufgebaut haben, zum Teil mehrmals sogar. Und da immer fleißig mithelfen und euch mit der ganzen Praxiserfahrung, die ich ja natürlich als Koordinator, als Außenstehender quasi gar nicht habe, zur Seite stehen. Die wissen genau, wie man so ein Ladekabel in ein E-Auto reinsteckt und solche Geschichten. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und auch das ist ehrenamtlich, ist zusätzliches Engagement noch, was diese Leute an den Tag legen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Dann haben wir regelmäßige Veranstaltungen, jetzt zuletzt eine Sternfahrt der Dörfsmobile. Da haben wir uns alle auf einem Flugplatz bei Rendsburg getroffen mit den ganzen E-Autos und haben eine kleine Formationsfahrt gemacht. Und auch das dient natürlich dem Austausch zwischen den bestehenden Vereinen und viele Leute, die gerade im Aufbau sind oder diese Idee weiterverfolgen möchten, sind dann da auch zu Gast und hören sich mal um.
Das klingt nach einer ziemlich coolen Möglichkeit, aber du meintest jetzt, das ersetzt meistens das Zweitauto und nicht das Auto an sich von den Leuten.
Das ist auch wieder je nach Verein natürlich ganz unterschiedlich. Es ist meistens ja so, dass Leute auf dem Dorf noch mit dem Auto zum Beruf pendeln müssen. Und dafür lohnt sich dann ein Dörfsmobil nicht, weil man leiht sich das nicht den ganzen Tag aus und lässt es dann bei der Arbeit auf dem Parkplatz stehen. Aber was dann in Familien natürlich oft ist, sind zusätzliche Fahrten, wie man fährt seine Kinder zum Fußballtraining auf dem Land oder man fährt mal einkaufen. Und dafür ist das Dörfsmobil dann Gold wert. Dann gibt es natürlich auch Leute, die schon zum Beispiel in Rente sind, die vielleicht gar nicht mehr so viele regelmäßige Fahrten haben, bis auf die Einkäufe und mal vielleicht die Enkelkinder besuchen. Für die ist das Gold wert und die haben dann auch vielleicht gar kein eigenes Auto mehr. Gleiches gilt für Leute, die gerade 18 geworden sind, ihren Führerschein haben und noch gar nicht so wirklich Geld für ein eigenes Auto überhaupt haben und sich vielleicht auch überlegen, in unserer Generation ist das ja schon mehr ein Thema, möchte ich wirklich jetzt mir ein eigenes Auto anschaffen, aus Nachhaltigkeitsgründen. Und da kann man dann sehr gut das Dörfsmobil nutzen.
Gibt es schon Dörfsmobile, die sagen müssen, okay Leute, wir können einfach keine Menschen mehr aufnehmen, es ist so viele Autos haben wir nicht? Oder ist dann eher der Schritt, okay, dann kaufen wir nochmal ein zweites Auto?
Genau, letzteres. Also es gibt einige Dörfsmobile, die gerade überlegen, ob sie sich ein zweites Auto anschaffen. Es gibt auch einige, wie zum Beispiel das allererste Dörfsmobil in Klicksbühl, wo das schon passiert ist. Und da gibt es durchaus Wachstumsbestrebungen. Es gibt natürlich auch Dörfsmobile, die erstmal noch damit zu kämpfen haben, die Leute in ihrem Ort zu überzeugen. Gerade in den kleineren Dörfern, wo es einfach gar nicht so viele Menschen gibt, ist das natürlich auch immer eine Herausforderung. Wie ich schon sagte, Überzeugungsarbeit gehört zur täglichen Arbeit dazu. Aber wir sind ganz optimistisch, dass das gut läuft. Und in den allermeisten Fällen ist das auch so.
Und du meinst jetzt aber auch, das sind alles E-Autos. Und der Strom, muss das regenerativer Strom sein, also aus erneuerbaren Energien? Oder ist das auch abhängig vom Verein?
Wir haben als Fördervoraussetzung dafür, dass die Vereine unseren Namen, unser Logo nutzen dürfen und unsere App erhalten, kostenlos für 3 Jahre, dass man sich darum bemühen soll, dass der Strom erneuerbar ist. In Schleswig-Holstein ist das gar nicht so schwer, nicht? Wir haben hier sehr viel Windstrom. Zusätzlich haben viele Vereine, wie gesagt, noch Solarstrom bei ihrem Stellplatz. Und damit ist es eigentlich kein Thema. Oft sind auch Bürgerwindparks, wie ich sagte, daran beteiligt an diesen Projekten und stellen den Strom zum Teil kostenlos zur Verfügung.
Und was sind das für Autos? Also sind das ein Smart, ein Kombi, ein Transporter? Was haben die so?
Das liegt auch immer am Verein. Der Verein sucht sich sein Auto natürlich selbst aus. Im Moment ist es auch mit Lieferengpässen sehr schwierig, überhaupt an ein Elektroauto zu kommen. Das sind Wartezeiten von bis zu 20 Monaten normal. Das heißt, da nimmt man zum Teil auch einfach das, was für halbwegs günstiges Geld zu haben ist. Da sind wirklich verschiedenste Modelle dabei. Wir haben auch alles von Kleinstwagen bis hin zu größeren Bussen, in die dann schon 8 Leute reinpassen.
Okay, das heißt, das hängt also auch mega vom Dorf ab, so was für ein Auto da, je nach Anforderungen eben. Eigentlich haben die Vereine total viel Gestaltungsspielraum und ihr als Akademie für ländliche Räume steht einfach unterstützend zur Seite, wenn es dann um so Sachen geht, und Fördermittel, Vereinssatzung, Gang zum Amt.
Genau, wir versuchen das so weit wie möglich zu erleichtern, gerade den Start ins Projekt easy zu machen für die Leute. Denn wenn man von Null anfängt, dann muss man sich erstmal damit beschäftigen, wie gründe ich eigentlich einen Verein und wie komme ich eigentlich an Fördermittel. Und was ich mache, ist jetzt nicht mich mit den technischen Details auseinandersetzen, was für Ladesäulen gibt es und wo kann ich die hinstellen, weil das Wissen dafür gibt es ja im Netzwerk. Was ich mache, ist, die Leute mit den richtigen Menschen zu verknüpfen, damit sie wissen, wen sie fragen müssen, wenn es solche technischen Fragen angeht. Was ich mache, ist zum Beispiel Vereinssatzungen von bestehenden Vereinen zur Verfügung stellen, quasi als Lückentext, dass man da einfach nur noch seinen Namen eintragen muss und dann kann es losgehen.
Das heißt, es ist quasi eine Anleitung zu, wie komme ich von meiner Idee zu meinem Auto.
Genau. Natürlich kommt es immer darauf an, was man in seinem Dorf für Beziehungen hat, was man gerade selber für finanzielle Möglichkeiten hat, wer an dem Projekt interessiert ist und mitwirken will. Einige haben es sehr einfach, wenn der Bürgerwindpark vor Ort sagt, okay, wir bezahlen euch das Auto, wir geben euch den Strom, dann kann sehr schnell losgehen. Andere müssen sich selber um Fördermittel kümmern, zum Beispiel bei den 22 Aktivregionen, die wir in Schleswig-Holstein haben, wo wir als Akademie für die ländlichen Räume auch aktuell noch das Netzwerk stellen für diese Aktivregionen und dann natürlich entsprechend auch dort vermitteln können. Aber insgesamt sieht man ja an dem Erfolg des Projekts, dass es möglich ist, sowas großzuziehen. Und das liegt auch daran, dass es diese Unterstützung gibt durch das Netzwerk. Deshalb kriege ich auch manchmal Anfragen von außerhalb Schleswig-Holsteins, wo mein Handlungsspielraum dann natürlich begrenzt ist, aber wo ich auch gerne mal Tipps gebe, an wen man sich denn wenden kann. Und zum Teil kriegen wir auch wirklich Anfragen aus dem Ausland. Ich habe neulich mit einer Klimaschutzmanagerin aus Norwegen geredet, die interessiert war an dem Projekt. Das heißt, diese Idee schlägt wirklich größere Bahnen, als man vielleicht am Anfang gedacht hätte.
Das klingt richtig cool. Aber weißt du, ob es in anderen Bundesländern schon sowas gibt?
Ja, ich kenne einige Projekte, mit denen ich auch schon vor meiner Zeit zu tun hatte hier beim Dörfsmobil, die natürlich aber immer wirklich von Null anfangen mussten und die dann wirklich ganz hart kämpfen mussten dafür, dass sie durchkommen. Aber sowas gibt es durchaus und mittlerweile sieht man auch in den Regionen, dass sich an dieser Idee anknüpfend weitere Vereine gründen oder dass diese Ideen vor Ort wachsen. Und vielleicht gibt es ja irgendwann sowas wie ein bundesweites Dörfsmobil-Netzwerk. Das wäre so ein Wunsch von mir persönlich, dass man diese Idee in die ländlichen Räume von ganz Deutschland oder Europa trägt.
Das wäre natürlich optimal, wenn fast jedem Dorf so ein Dörfsmobil stünde, was eben dann auch bundesweit koordiniert wird mit Landeskoordinierungsstellen. Wenn du jetzt von Fördermitteln sprichst, also dass die Vereine sich teil auch um Fördergelder kümmern müssen, ist das dann mit dem Projekt, ist das dann befristet? Ich meine, Fördermittel haben ja häufig den kleinen Beigeschmack, dass sie nur für 1 bis 3 Jahre bewilligt sind.
Da kann ich mal bei unserer App anfangen, die zum Beispiel ist für 3 Jahre befristet. Das heißt, da wird eine Hardware ins Auto eingebaut, das bezahlen wir und dann bezahlen wir die Lizenzkosten für die App für 36 Monate. Danach muss der Verein das selber bezahlen oder sich entscheiden, auf eine andere App umzusteigen. Da sind wir jetzt auch in dem Status, wo die ersten Vereine zu diesem Punkt gekommen sind. Und es zeigt sich, nach 3 Jahren Dörfsmobilbetrieb kann man auch diese zusätzlichen monatlichen Kosten ganz gut tragen. Und was andere Fördermittel angeht, zum Beispiel für das Auto, für die Ladestation, da gibt es zum Beispiel unsere Aktivregion, das LEADER-Programm der Europäischen Union, wo man ganz gut größere Mengen Geld einwerben kann. Oft sind die Kommunen natürlich beteiligt. Manchmal gab es Bundesmittel für die Schaffung von Ladeinfrastruktur zum Beispiel. Das läuft alles im Moment aus, weil wir ja in schwierigen finanziellen Zeiten sind und sowohl die Bundes- als die Landespolitik da etwas knauserig wird leider. Aber letztendlich findet sich immer irgendwie eine Möglichkeit, auch durch Sponsoring häufig. Diese Autos sind mit Werbung von lokalen Unternehmen häufig zugekleistert, was auch toll ist, denn dadurch kommt wirklich nochmal ordentlich Einnahmen rein für die Vereine, die sie dann auch nutzen können und im Zweifel die Tarife auch billiger machen können dadurch für die NutzerInnen.
Würdest du sagen, dass das auch wirklich so funktionieren könnte, also bundesweit?
Wir können uns schon vorstellen, auch innerhalb Schleswig-Holsteins noch deutlich zu wachsen und letztendlich, solange es in einem Ort engagierte Leute gibt, die Lust auf sowas haben, dann kann das immer funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Und mir ist auch wichtig zu sagen, dass wir das gar nicht als alleinstehende Lösung sehen, sondern das ist ein Teil einer nachhaltigen Mobilität auf dem Land. Das heißt, wir freuen uns trotzdem, wenn der ÖPNV auf dem Land deutlich zugänglicher wird. Wir freuen uns trotzdem, wenn es Fahrradwege gibt und Zugang zu zum Beispiel E-Bikes, damit man auf dem Land auch auf andere Art und Weise und auch individueller vielleicht fossilfrei unterwegs sein kann. Aber das Dörfsmobil ist natürlich eine wichtige Komponente, die da eine Rolle spielen kann. Und wir freuen uns immer, wenn es da Interesse gibt und wenn das dann auch wirklich zustande kommt. Vor allem in Schleswig-Holstein, aber auch überall anders.
Was sind so die Hauptbaustellen im Bereich Mobilität auf dem Land?
Einmal die Infrastruktur, dass es wirklich sowohl für E-Mobilität kaum Ladesäulen gibt, dass es kaum Fahrradwege gibt, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, sicheren Weges ins Nachbardorf zu kommen mit dem Fahrrad, sondern über eine vielbefahrene Straße fahren muss. Dann die ÖPNV-Anbindung. Jede, die auf dem Dorf gelebt hat, weiß, dass das in der Regel wirklich schwierig ist und dass man da sehr lange Geduldsfaden braucht, wenn man überhaupt vom Fleck kommt. Und dann natürlich brauchen wir auch in den Köpfen der Leute ein Umdenken, wo das Dörfsmobil aufgrund dieses ehrenamtlichen Engagements natürlich eine große Rolle spielt, weil es den Leuten vorlebt, wie man anders diese Dinge angehen kann.
Es gibt ja sicherlich nicht nur das Dörfsmobil in einem Dorf, sondern auch andere Vereine. Wie sieht das da aus mit der Zusammenarbeit?
Da gibt es ganz viel Zusammenarbeit. Das ist natürlich auch wieder von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Aber generell kann man sagen, dass viele Dörfsmobile zum Beispiel gar nicht nur ein reiner Dörfsmobilverein sind, sondern ein Verein für das Dorfleben im Allgemeinen, wo das Dörfsmobil dann eine Sparte ist oder ein Teilbereich. Und anders haben auch Dörfsmobile zum Beispiel Angebote für die Vereine im Ort, setzen sich auch dafür ein, dass das Ehrenamt in anderen Bereichen gelebt wird. Ein Dörfsmobil in Edelack, ganz neu jetzt, hat zum Beispiel 3000 Freikilometer für Ehrenamtliche, für die Vereine vor Ort. Viele Vereine haben billigere Tarife für zum Beispiel Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Und die Vereine selber setzen sich auch dafür ein, dass zum Beispiel bedürftige Leute im Ort mitgenommen werden im Dörfsmobil, dass man mal Fahrten für RentnerInnen, die nicht mehr in der Lage sind, selber Auto zu fahren, organisiert zum Beispiel und die ehrenamtlich durch die Gegend fährt. Das heißt, da ist wirklich ganz viel Austausch da und die begünstigen sich gegenseitig, denn die Vereine schaffen ja zum Beispiel auch einen Grundstock an NutzerInnen für das Dörfsmobil und damit auch finanzielle Sicherheit.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut bei eurem Dörfsmobil. Das heißt, es ist ein Projekt, das läuft in Schleswig-Holstein, das bietet quasi ja einen Schritt auf der Lösung zur nachhaltigen Mobilität. Weitere Lösungen für nachhaltige Mobilität stellen wir euch dann in der nächsten Folge vor. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann klickt am besten direkt auf Abonnieren. Vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an unsere HörerInnen?
Ja, gerne. Ich sehe am Dörfsmobil selber, dass es wirklich einen Unterschied macht, wenn sich Ehrenamtliche dafür einsetzen, dass die nachhaltige Entwicklung auch auf dem Land vorangetrieben wird. Und alle HörerInnen kann ich nur dazu anregen, sich selbst umzuschauen, was es an Projekten gibt in ihrer Gegend. Das muss gar nicht mit Mobilität zu tun haben, sondern mit Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Wenn es da gute Projekte gibt, dann lohnt es sich, die zu unterstützen, entweder ehrenamtlich oder auch finanziell. Und wenn ihr selber ein Dörfsmobil gründen wollt, dann meldet euch sehr gerne. Wir sind erreichbar unter www.dörfsmobil-sh.de und ich freue mich immer über neues Interesse und neue Anfragen.
Gut, und vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Das war's für heute mit Stadt, Land, Dorf, dem Podcast der Bundjugend Schleswig-Holstein. Gefördert von Bingo, die Umweltlotterie.